Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei Tage nach der historischen Annäherung der beiden koreanischen Staaten gibt es weitere Bewegung im Korea-Konflikt. Die südkoreanische Regierung teilte mit, Nordkorea wolle im kommenden Monat eine Atomtestanlage schließen, im Beisein von internationalen Beobachtern. US-Präsident Trump kündigte unterdessen an, sein geplantes Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim solle bereits in 3 bis 4 Wochen stattfinden.
Der Amtssitz des südkoreanischen Präsidenten ist heute die Bühne für konkrete Ankündigungen nach dem Gipfeltreffen der beiden koreanischen Staatschefs. Nordkorea, so scheint es, will Vertrauen schaffen. Der nordkoreanische Führer Kim Jong-un hat gesagt, dass er das Atomtestgelände im Norden im Mai schließen und dafür Experten sowie Journalisten aus den USA und Südkorea nach Pyongyang einladen werde, um für Transparenz zu sorgen. Auf dem Gelände im Nordosten des Landes fanden alle 6 unterirdischen Atomtests statt. Berichten, wonach die Anlage schwer beschädigt und ohnehin unbrauchbar sei, soll Nordkoreas Diktator Kim widersprochen haben. Einige Tunnel der Anlage seien in sehr gutem Zustand, wird er in Südkorea zitiert. In Michigan lässt sich der US-Präsident vor Anhängern feiern. Er sieht seine Politik des maximalen Drucks bestätigt und hält ein Treffen mit Kim Jong-un in 3 bis 4 Wochen für möglich. Bei den Erfolgsaussichten ist er zurückhaltend. Wir werden sehen, wie es läuft. Und nochmal, was passiert, passiert. Vielleicht gehe ich da rein und es läuft nicht gut, dann gehe ich wieder. Südkoreas Präsident Moon informierte Trump, Putin und Japans Ministerpräsident Abe über den Gipfel. Kim Jong-un, heißt es, sei bereit, auch mit der Regierung in Tokio über eine Normalisierung der Beziehung zu reden. Die beiden Koreas bewegen sich auch bei der Uhrzeit aufeinander zu. Bislang lag der Norden zeitlich 30 Minuten hinter dem Süden. Die Pyongyang-Zeit soll bald Geschichte sein.
US-Außenminister Pompeo hat auf seiner Nahostreise die Kritik Washingtons an dem Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt. Nach einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Netanyahu sagte Pompeo, dass die Vereinigten Staaten den Vertrag entweder nachbessern oder aufkündigen wollten. Weitere Themen der Gespräche waren die Lage in Syrien und die geplante Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem.
Die erste Nahostreise als neuer amerikanischer Außenminister nutzt Pompeo, um ein Bündnis gegen den Iran aufzubauen. In Israel ist er damit ein willkommener Partner. Das Treffen mit Premier Netanyahu betont freundschaftlich, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien so gut wie niemals zuvor, betonen beide. Beide sehen im Iran den weltweit größten Unterstützer von Terrorismus und beide halten das internationale Atomabkommen für absolut unzureichend. Die Leute haben geglaubt, dass das Abkommen die iranische Aggression mäßigt. Aber das Gegenteil ist passiert. Der Iran versucht, ein Land nach dem anderen zu verschlingen. In Israel blickt man vor allem mit Sorge auf die Entwicklung in den beiden mit Israel verfeindeten Nachbarländern Syrien und Libanon, wo der Iran seine militärische Machtstellung weiter ausbaut. Pompeo betont, die USA stünden an der Seite Israels und unterstützten das Selbstverteidigungsrecht des Landes. Und die Haltung von Präsident Trump ist klar. Das Abkommen ist absolut fehlerhaft. Er hat die Anweisung gegeben, es nachzubessern. Wenn das nicht gelingt, werden wir es kündigen. Wie sich US-Präsident Trump letztlich entscheiden wird, ist auch nach diesem Treffen nicht klar. Er hat dafür ja noch Zeit bis zum 12. Mai. Am 14. Mai soll die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt werden. Die Palästinenser haben zu diesem Termin zu Protesten aufgerufen. In Gaza kommt es bereits seit Wochen zu schweren Zusammenstößen. Mittlerweile haben auch andere Länder Lateinamerikas oder auch Rumänien mitgeteilt, eine Botschaftsverlegung nach Jerusalem zu erwägen.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben an die USA appelliert, keine Einfuhrzölle gegen die EU zu erheben. Noch ist offen, ob US-Präsident Trump die Ausnahmeregelungen für europäische Hersteller von Stahl und Aluminium verlängert. Die Frist dafür läuft am 1. Mai aus. Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert hat sich Kanzlerin Merkel mit Frankreichs Präsident Macron und der britischen Premierministerin May telefonisch abgestimmt. Die drei seien sich einig gewesen, ihre Interessen gegebenenfalls entschlossen zu vertreten. Verteidigungsministerin von der Leyen fordert deutlich mehr Geld für die Bundeswehr. Ihr Ministerium bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag, wonach die CDU-Politikerin bis 2021 zusätzlich 12 Milliarden Euro verlangt. Bundesfinanzminister Scholz habe bislang ein Plus von 5,5 Milliarden eingeplant. Dem Blatt zufolge stünden dann große internationale Rüstungsprojekte im nächsten Jahr in Frage.
Gemeinsam wollen Deutschland und Frankreich ein neues Kampfflugzeug entwickeln. Noch ist das Zukunftsmusik. In frühestens 20 Jahren soll der Jet eingesetzt werden. Ganz aktuell dagegen ist diese Forderung der Verteidigungsministerin. Noch mehr Geld für die Bundeswehr als geplant, insgesamt 12 Milliarden Euro. Unterstützung von Norbert Röttgen im Bericht aus Berlin.
Es ist in Wahrheit die untere Grenze dessen, was notwendig ist, damit die Bundeswehr wieder einsatzfähig wird, was sie jetzt auch nach Auffassung des Wehrbeauftragten, der immerhin jahrelang sozialdemokratischer Abgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses war, nicht ist.
Die Bundesregierung hat längst vereinbart, dass die Verteidigungsausgaben steigen sollen. Von derzeit knapp 39 Milliarden Euro auf fast 44 Milliarden bis 2021. Nach einem Zeitungsbericht will von der Leyen, dass die Ausgaben aber noch viel stärker zulegen, auf bis zu 49 Milliarden Euro zum Ende der Legislaturperiode.
Das Problem ist, dass die Verteidigungsministerin in den letzten Jahren jedes Jahr eine Milliarde zurückgegeben hat an den Finanzminister. Also nicht mehr Geld ausgegeben, sondern weniger ausgegeben, weil sie ihr eigenes Haus nicht im Griff hat, weil die Strukturen nicht funktionieren.
Die Bundeswehr braucht nicht mehr Geld, sondern das Geld, was sie hat, das muss vernünftig eingesetzt werden. In den letzten Jahren gab es immer mehr im Wehretat, aber immer schlechtere Materialien und auch Schutzausrüstung für unsere Soldatinnen und Soldaten.
Wenn es nicht klappt mit noch mehr Geld, droht die Ministerin mit der Streichung schon geplanter internationaler Projekte, etwa dem Kauf neuer U-Boote. Am Mittwoch will das Kabinett über die Eckwerte des Finanzplans für die Bundeswehr entscheiden. Dann wird man sehen, was von von der Leyens Forderung übrig bleibt.
Die deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US und der kleinere US-Rivale Sprint wollen sich zusammenschließen. Im dritten Anlauf sei eine Vereinbarung erzielt worden, teilte die Telekom am Abend mit. Sie soll mit 42% beteiligt sein. Das neue Unternehmen hätte einen Gesamtwert von mehr als 120 Milliarden Euro und würde die US-Marktführer Verizon und AT&T stärker unter Druck setzen. Erforderlich ist noch die Genehmigung der Behörden. Eine Delegation des UN-Sicherheitsrates hat beim Besuch von Flüchtlingslagern in Bangladesch zugesagt, sich für die aus Myanmar geflohenen Rohingya einzusetzen. Vertreter der muslimischen Minderheit forderten die internationale Gemeinschaft auf, den Druck auf Myanmar zu erhöhen. Unter anderem verlangten sie eine sichere Rückkehr der etwa 700.000 geflohenen Rohingyas in ihre Heimat und die Zuerkennung von Bürgerrechten.
Die Erwartungen der Rohingyas sind hoch. Sie wollen Gerechtigkeit. Seit knapp einem Jahr sitzen sie in Flüchtlingslagern in Bangladesch, weil sie als muslimische Minderheit in ihrer Heimat, dem buddhistisch geprägten Myanmar, brutal verfolgt wurden. Doch gleich nach Ankunft im Flüchtlingslager Kutupalong dämpften die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung. Wir sind gekommen, um uns in Bangladesch und in Myanmar einen Eindruck zu verschaffen. Aber es gibt kein Patentrezept für diese Probleme. Fast 700.000 Flüchtlinge leben unter elenden Bedingungen in Bangladesch. Das Land ist selbst bitterarm und würde die Rohingyas gerne zurückschicken nach Myanmar. Wir gehen aber nur, wenn wir Entschädigung erhalten für unsere Häuser, die von den Buddhisten niedergebrannt wurden. Und wir fordern die gleichen Rechte wie die anderen Volksgruppen. Vor allem fordern die Rohingyas internationalen Schutz in ihrem Heimatland. Sie trauen der Regierung nicht. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates versprachen heute, den Druck zu erhöhen. Myanmar muss für eine Lösung sorgen. Die Rohingyas müssen in Sicherheit zurückkehren dürfen. Das kann etwas dauern, aber wir wollen von der Regierung in Myanmar hören, wie sie mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten will. In den kommenden Tagen trifft sich die Delegation mit den Regierungschefinnen von Bangladesch und Myanmar. Vertreter von Hilfsorganisationen machten heute deutlich, dass für die provisorischen Flüchtlingslager dringend weitere humanitäre Hilfe nötig ist. In wenigen Wochen beginnt die Regenzeit.
Die australische Regierung will mit einem dreistelligen Millionenbetrag die Umweltschäden am berühmten Great Barrier Reef eindämmen. Umgerechnet 312 Millionen Euro sollen eingesetzt werden, vor allem um die Wasserqualität zu verbessern. Das Great Barrier Reef liegt vor der Nordostküste Australiens. Dazu gehören hunderte Inseln und Riffe. Es ist sogar vom Weltraum aus zu erkennen. Seit 1981 gehört es zum UNESCO-Weltnaturerbe und könnte jetzt als gefährdet eingestuft werden.
Das Great Barrier Reef vor der Nordküste Australiens. Über mehr als 2000 Kilometer erstrecken sich hier tausende Korallenriffe und beherbergen eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Doch unter anderem der Klimawandel und Industrieabwässer bedrohen das Riff. 312 Millionen will Australien zusätzlich zu bisherigen Maßnahmen für die Rettung des Riffs nun bereitstellen. Mit dem Geld wollen wir die Wasserqualität verbessern. Wir wollen mit Landwirten zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass Pestizide in das Riff geleitet werden und so die Ausbreitung korallenfressender Seesterne verhindern, die in den letzten drei Jahrzehnten großen Schaden angerichtet haben. Aber auch die Erwärmung des Meerwassers lässt die Korallen sterben. Die Regierung will zwar einen Teil des bereitgestellten Geldes in Klimaschutz investieren, den umstrittenen Ausbau eines Kohlehafens nahe des Riffs aber hatte sie 2015 genehmigt. Umweltschützer fordern mehr Anstrengung beim Klimaschutz. Das Problem mit solchen Hilfszusagen ist, die Menschen denken, es werde wirklich etwas getan. Es ist erstaunlich. Solche Maßnahmen kommen immer ein paar Monate, bevor sich das UNESCO-Welterbekomitee trifft, um zu beraten, ob sie das Riff auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten setzen sollen. Etwa 64.000 Arbeitsplätze hängen mit der Touristenattraktion zusammen. Das Ziel sei, erklärte Australiens Premierminister, das Riff zum Wohle aller Australier zu erhalten.
In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund die vorzeitige Champions-League-Qualifikation verpasst. Das Team von Trainer Stöger kam zum Abschluss des 32. Spieltages nur zu einem 1:1 bei Werder Bremen. Im zweiten Sonntagsspiel hat Mainz einen großen Sprung in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Rheinhessen besiegten RB Leipzig mit 3:0.
Große Emotion nach einem ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. RB Leipzig in den dunklen Trikots erwischte den besseren Start. Nationalstürmer Timo Werner vergab in der Anfangsphase die beste Chance für die Sachsen. Hack rettete sehenswert für die Mainzer. Nach einer knappen halben Stunde gab Schiedsrichter Dankert Strafstoß für die Rheinhessen. Eine fragwürdige Entscheidung. Das Foul am Japaner Muto fand außerhalb des Strafraums statt. Pablo de Blasis verwandelte etwas glücklich zum 1:0. Dies war gleichzeitig der Pausenstand im 100. Bundesligaspiel von Leipzigs Trainer Ralf Hasenhüttl. Mainz in der zweiten Halbzeit spielbestimmt, erhöhte 5 Minuten vor dem Ende durch den eingewechselten Alexandro Maxim auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte der 20-jährige Riedle Baku. Mit seinem ersten Tor im ersten Bundesliga-Einsatz machte er den 3:0-Endstand perfekt.
Die Tabelle. Hintermeister München, zurzeit Schalke, Dortmund und Hoffenheim auf den weiteren Champions-League-Plätzen. Leverkusen und Leipzig belegen die Europa-League-Ränge. Frankfurt ist Siebter. Die zweite Hälfte. Mainz nun 14., dahinter Freiburg und Wolfsburg auf dem Relegationsplatz. Hamburg als Vorletzter noch mit Chancen auf den Klassenerhalt. Köln dagegen steht als Absteiger fest.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von Aserbaidschan vor Kimi Räikkönen und Sergio Perez. Beim Start verteidigt Sebastian Vettel seine Spitzenposition dahinter die beiden Silberpfeilen. Noch im ersten Umlauf kommt es zu Unfällen. Das Stadtrennen durch Baku verläuft teilweise turbulent. Ferrari wählt mit Sebastian Vettel eine andere Strategie als Mercedes. Vettel fällt zunächst auf Rang 2 zurück. In der Folge kollidieren beide Red Bull-Fahrer. Eine Safety-Car-Phase neutralisiert das Rennen. Nach dem Neustart sucht Vettel seine Chance im Angriff, verbremst sich und fällt auf Platz 4 zurück. Der bis dorthin führende Valtteri Bottas fällt kurz vor Schluss wegen eines Reifenschadens aus. Dadurch ist der Weg frei für Lewis Hamilton, der mit seinem ersten Saisonsieg, auch dem ersten für Mercedes, die Führung in der laufenden Formel 1 WM-Wertung übernimmt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 30. April.
Das Tief über Frankreich bestimmt morgen unser Wetter. In der Nacht gibt es Schauer und Gewitter, vor allem im Westen und Nordwesten muss mit Unwettern gerechnet werden. Im Osten ist es oft klar. Am Tag im Norden mehr Wolken als Sonne, teilweise fällt gewittriger Regen, der kräftig sein kann. Sonst dichte Wolken, Sonne, gebietsweise regnet oder schauert es. Im Westen ist es sehr windig. In der Nacht 16 bis 7 Grad, am Tag 10 Grad in der Eifel, 25 Grad an der Oder. Am Dienstag regnet es im Nordwesten ab und an, auch im Süden mehr Wolken als Sonne und örtlich Schauer, dazwischen ist es recht freundlich. Am Mittwoch bessert sich das Wetter im Nordwesten, auch am Donnerstag ist es im Nordwesten freundlich, nach Südosten mehr Wolken und Schauer.
Wir sind um 22.45 Uhr wieder für Sie da. Ingo Zamperoni hat dann diese Tagesthemen. Die Wiedergeburt von TTIP, wie Merkel, May und Macron US-Zölle verhindern wollen und auf der Überholspur Richtung Zukunft. Chinas Hightech-Metropole Shenzhen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.